Das Predigtwort, das von der Kirche ausgewählt ist für diesen Tag der Verklärung Jesu, steht aufgezeichnet in der Offenbarung St. Johannes im ersten Kapitel. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie die Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme war wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Liebe Festgemeinde, als ich vor reichlich 13 Jahren meinen Dienst als Bischof unserer Kirche in Hannover aufnahm, machte ich gemeinsam mit dem geschäftsführenden Kirchenrat einige Antrittsbesuche. Und bei einem dieser Besuche wurden der geschäftsführende Kirchenrat und ich gefragt: Wie geht es der Selk? Kaum, dass wir unsere Kaffeetasse in der Hand hatten. Was soll man da antworten, wenn man ehrlich und aufrichtig antworten will? Nun, da die Frage im Zusammenhang dieses Besuches als freundliche Gesprächseröffnung gemeint war, haben wir dann auch so berichtet über das Ergehen unserer Kirche, Gutes, Gelingendes, auch weniger Gutes, Problematisches natürlich. Die Frage aber ist hängen geblieben, all die Jahre in meinem Hinterkopf: Wie geht es der Selk, den selbstständigen Lutheranern im Land? Wie geht es der Kirche? In der vergangenen Woche erhielt ich eine besorgte E-Mail. In dieser E-Mail stand: Die Situation unserer Selk bereitet mir große Sorgen. Dabei ist mir bewusst, dass es nicht nur mir so geht. Zitat Ende. Wie geht es der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche? Die Beantwortung dieser Frage fällt mir bis heute schwer. Schaue ich auf die Christenheit im Lande, dann ist das Sinken des geistlichen Grundwasserspiegels kaum noch zu übersehen, ja, atemberaubend. Die Bedeutung des christlichen Glaubens schwindet in den Augen so vieler Zeitgenossen. Und davon sind natürlich auch unsere Gemeinden betroffen. Andererseits erleben wir in zahlreichen Gemeinden regelrechte Aufbrüche. Und auch was ihr hier in München mit eurem wunderbaren Kirchenbau erfahren habt, ist doch eigentlich ein Zeichen des Aufbruchs. Schön, dass wir heute hier die gesamtkirchliche Bausteinsammlung eröffnen, die in allen Gemeinden unserer Kirche in diesem Jahr 2020 für euren Kirchbau und den noch ausstehenden Turmbau gesammelt wird. Ein zeitgenössisches christliches Lied singt von dieser Zwischenzeit. Zwischenzeit, vielleicht ist das das Stichwort. Irgendwo zwischen Klimakrise, Glaubenskrise, Glaubensaufbrüchen, Niedergängen, in dieser Zwischenzeit. Wir ahnen und wissen, dass wir aufbrechen werden, wissen nur noch nicht ganz genau, wo wir ankommen werden in dieser Zwischenzeit. Zeiten der Verfolgung waren es, die Johannes, der Seher und die Gemeinden damals erlebten. Die Offenbarung des Johannes ist in einer Zeit geschrieben, in der es der Kirche ganz bestimmt nicht gut ging. Er selbst, Johannes, befand sich in der Verbannung auf der Insel Patmos, in einer absoluten Zwischenzeit. Die Insel diente den Römern dazu, Leute kaltzustellen, die ihnen nicht mehr in den Kram passten. Sie wurden dort auf der Insel aus dem Verkehr gezogen. Johannes sollte nicht mehr predigen. Ansonsten ist es ihm wohl ganz erträglich gegangen da, denn immerhin hat er Papyrus und Tinte gehabt, um zu schreiben, und am Tag des Herrn, am Sonntag, auch ein wenig Zeit offenbar. Das Buch der Offenbarung des Johannes wurde relativ spät unter den biblischen Büchern geschrieben, wahrscheinlich in den Jahren 81 bis 96 nach Christi Geburt. Es herrschte in dieser Zeit der Kaiser Domitian aus der Familie der Flavier. Domitian wurde von seinem Bruder Titus, das ist der, der im Jahr 70 Jerusalem erobert hat, Domitian, der jüngere Bruder, wurde das Früchtchen genannt. Fructulus, weil er nichts taugte, das Früchtchen. Solche Leute kennen wir auch. Das musste natürlich zu Konflikten mit den ersten Christengemeinden führen, weil das Früchtchen anfing, sich als Kaiser verehren, als Gottheit verehren zu lassen. Er, der Kaiser, eine Gottheit. Und so mussten alle Menschen im Lande anfangen, auf den Kaiseraltären ein paar Körner Weihrauch zu streuen, um der Gottheit zu opfern. Das waren Dinge, die für die ersten Christen unerträglich waren. Der Konflikt war vorprogrammiert und es war genau die Zeit, in der man in die Liturgie des Gottesdienstes das Kyrie Eleison einfügte. Mit Kyrie Eleison wurden die Kaiser begrüßt, wenn sie nach einem erfolgreichen Feldzug zurück in die Stadt kamen. Kyrie Eleison, Kaiser, erbarme dich. Und die Christen haben dies in die Liturgie aufgenommen. Unser Herr ist Jesus Christus. Er ist Gott allein. Kyrie eleison haben wir gesungen, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus entgegen. Und das Früchtchen, Domitian, der Kaiser, begann die Christengemeinden zu verfolgen. Der Konflikt war vorprogrammiert. Die Zeiten der Offenbarung des Johannes und heutige Zeiten sind durchaus vergleichbar. Die kleine christliche Minderheit stand unter einem enormen Anpassungsdruck. Und im weiteren Verlauf der Offenbarung wird deutlich, was die Christen damals zu leiden hatten. Einige Gemeinden beugten sich dem Anpassungsdruck. Das bisschen Kaiseropfer, wir schreiben mal eine kirchliche Stellungnahme, dass wir eigentlich freie Christenmenschen sind und nichts dagegen spricht, dass wir dem Kaiser ein paar Weihrauchkörner streuen. Wie geht es der Kirche im Land? Der Anpassungsdruck ist enorm und die Kräfte scheinen zu schwinden. Zweitens, die Gemeinden reagieren unterschiedlich. Johannes schreibt: Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Warum Johannes gerade diesen Gemeinden schreibt, das erfahren wir nicht. Auf jeden Fall gab es schon deutlich mehr christliche Kirchgemeinden zu dieser Zeit. Zum Beispiel Jerusalem, Milet, Kolosse. Vielleicht war Johannes vor seiner Verbannung zuständig für diese Gemeinden, war ihr Bischof oder Presbyter gewesen. Alle sieben Gemeinden lagen an einer großen Römerstraße und alle sieben Gemeinden waren Gerichtsstädte. Also unweigerlich in die aufkommenden Auseinandersetzungen verwickelt. Und diese sieben Gemeinden waren tatsächlich sehr unterschiedlich, wie wir in den folgenden Kapiteln der Offenbarung in den Sendschreiben erfahren. Es gibt unter ihnen sehr treue Gemeinden, die den Glauben bewahren. Und es gibt Gemeinden, die von Glaubensarmut betroffen waren. Reiche und arme Gemeinden in doppelter Hinsicht. Auf meinen Reisen durchs Land erlebe ich auch sehr unterschiedliche Gemeinden. Gemeinden, die den Mut verlieren. Gemeinden, die äußerlich und innerlich wachsen. Am vergangenen Sonntag habe ich den Gottesdienst in einer Gemeinde geleitet, die untereinander tief zerstritten ist. Und ich konnte nicht anders, als von einer tiefen geistlichen Krise dort zu sprechen. Wie geht es der Kirche in München? Wie geht es der SELG hier in München? Es macht mir Mut und es stärkt meinen Glauben, dass ihr nicht Mühe und Finanzen gescheut habt, eurem Glauben in diesem wundervollen Kirchenbau Ausdruck zu geben. Und ich hoffe sehr, dass etwas von eurem Glaubensmut in diesem Jahr in die Kirche hineinstrahlt. Drittens, Christus ist mitten in seiner Gemeinde. Was Johannes dann schaut, das ist ein sehr tröstliches und sehr schönes Bild. 7 goldene Leuchter stehen da, für jede Gemeinde ein Leuchter. Und Jesus Christus mitten unter diesen Leuchtern. Johannes schreibt: Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Johannes schaut hier ein Bild, das uns so ähnlich im Danielbuch begegnet. Dort wird auch der Menschensohn das erste Mal erwähnt in der Heiligen Schrift. Und die Evangelien bezeugen uns, dass Jesus sich selbst den Menschensohn nennt. Er ist der Menschensohn. Wie geht es der Kirche? Wie geht es der Selk im Land? Wenn ich mir dieses Bild vor Augen rufe, dann kann es doch der Kirche am Ende nur gut gehen. Denn Jesus Christus ist da. Der Leuchter eurer Trinitatis-Gemeinde steht vor dem Thron Gottes im Himmel. Und Jesus Christus ist da, hat euch im Auge und im Blick. Hört eure Gebete. Es ist gewiss nicht unwichtig, dass wir uns als Gemeinden Gedanken machen, wie wir Menschen vielleicht hier in eurer Nachbarschaft dieser Kirche das Evangelium weitersagen können. Vielleicht kann so Jesus Christus unsere Herzen bereit machen für Menschen, die er gemeinsam mit uns retten will. Aber es ist Jesus Christus allein, der die Kirche baut, auch hier in München. Auch eure Gemeinde hat einen Thron, einen Leuchter vor dem Thron des Menschensohnes. Auch eurer Gemeinde ist Jesus Christus, der Menschensohn, nahe. Hier im Gottesdienst, am Tag des Herrn, am Sonntag heute. Und dann liegt dieser Christus dem besorgten Johannes die rechte Hand tröstend auf die Schulter und spricht zu dem sorgenvollen Johannes: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Alle unsere berechtigten und unberechtigten Ängste um die Zukunft der Kirche und um unsere eigene Zukunft sind in Christus aufgehoben. Denn am Ende von allem steht immer Jesus Christus. Fürchte dich nicht. Liebe Gemeinde, meine Frau und ich, wir machen gern Bergwanderungen. Im vergangenen Sommer waren wir in der Malá Fatra in der Slowakei. Und auf einem Berg stand ein neuer Aussichtsturm aus Stahlgattern gebaut. Dort kletterten wir hinauf. Und plötzlich auf halber Höhe blieb meine Frau wie angewurzelt stehen. Und ich wusste Bescheid. Ihre Höhenangst hatte sie wieder gepackt. Unerklärlich, irrational. Das hat nichts mit Verstand zu tun. Sie weiß, der Turm ist sicher gebaut, vom slowakischen TÜV abgenommen, hält 100 Jahre. Und trotzdem kommt sie keinen Schritt voran und bleibt stehen. Und ich weiß, was zu tun ist. Ich stelle mich ganz dicht vor sie, sodass sie nur noch meinen Rücken sieht. Dann legt sie mir ihre Hände auf die Schulter und wir gehen Schritt für Schritt den Turm wieder herunter, bis sie sicheren Grund unter den Füßen hat und wir beide über dieses merkwürdige Phänomen Höhenangst lachen können. Genauso macht es Jesus Christus mit uns. Wenn uns die Angst packt, sie sei begründet oder unbegründet, stellt er sich vor uns und wir sehen nur noch auf ihn und setzen einen Fuß vor den anderen und beginnen wieder zu laufen, Schritt für Schritt. Der Hamburger Theologieprofessor Helmut Thielecke hat passend zu unserem Predigtwort geschrieben: Wer Angst hat und um Christus weiß, darf dessen gewiss sein, ich bin mit meiner Angst nicht allein, sondern er hat sie auch durchlitten. Damit entsteht ein ganz neues Verhältnis zur Zukunft. Sie ist nicht mehr die vernebelte Landschaft. Nein, es ist alles ganz anders. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Wem aber die letzte Stunde gehört, der braucht die nächste Minute nicht mehr zu fürchten. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Wem aber die letzte Stunde gehört, der braucht die nächste Minute nicht mehr zu fürchten. Christus spricht in dieser Zwischenzeit: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Amen.